Ja, wir sind in unserer Predigtserie zum Thema Herz. Ich habe gemerkt, dass es Gott vor allem um unsere Herzen geht. Es geht ihm weniger darum, was wir so machen, was wir leisten, was wir alles Tolles vollbringen und wissen. Das interessiert ihn nicht so heftig, ihn interessiert viel mehr unser Herz. Also aus welcher Motivation machen wir das? Mit welchen Absichten? Ist es aus einem reinen Herz, aus einem liebenden Herz oder ist es aus einem eigenwilligen Herz, aus einem egoistischen Motiv raus? Das ist das, was Gott interessiert. Wir können ja äußerlich Sachen machen, die ganz gut scheinen und doch vom Herz her falsche Motive dahinter stehen. Wir haben das letzte Mal so ein bisschen die Herzfunktionen angeschaut. Das war vielleicht so ein bisschen psychologisch gewesen, wo wir von funktionalen Ebene geschaut, von den Erinnerungen geschaut und eben von dem Wächter geredet haben. Und ich möchte heute einfach zu dem Wächter noch ein paar Sachen sagen. Gerade weil es vielleicht so etwas ist, was man so in der Bibel nicht findet. Also wer entscheidet denn am Schluss jetzt eigentlich, was wir machen und was nicht? Oder? Ihr habt sicher auch schon gemerkt, es gibt ja so verschiedene Stimmen in einem selber drin, wo manchmal ganz gegenteilige Sachen einem sagen. Wo irgendjemand muss dann am Schluss entscheiden, was wir jetzt machen. Oder das fährt schon morgen früh an. Wenn der Wecker geht, da sagen die Gefühle, oh, jetzt wär's doch noch so schön in diesem warmen Bett und jetzt will ich doch noch ein halbes Stündchen liegen und jetzt will ich doch noch nicht auf und es ist doch noch so warm. Und dann kommt der Verstand und sagt, hey, hallo, du musst aufstehen. Am 8. fährt die Schule an oder fährt der Zug oder was auch immer. Du musst pressieren, das ist wieder ein Gefühl. Und dann bist du schon, oder, in einer inneren Spannung, das passiert so, das machen wir nicht extra, die inneren Dialoge. Und dann irgendjemand muss jetzt entscheiden, ja, auf welche Stimme höre ich jetzt. Und dann könnte man sagen, das ist so ein Wächter, man könnte sagen, das ist so das innere Ich. Wir werden uns heute Gedanken machen über die Frage, was ist unser Gewissen? Zu dem sagt nämlich die Bibel ganz viel. Das Gewissen ist einer von diesen Wächtern. Aber es gibt auch verschiedene andere Elemente. Eben, ich habe es vorhin gesagt, der Verstand ist sicher so ein Element. Die Gefühle sind so eine innere Stimme. Der eigene Wille spielt da drin. Und wir haben ja gesehen, wie die seelischen Funktionen, die wir ja von Gott her einfach so geschenkt haben, bekommen, wenn die in einer Eigenregie handeln, dann sind sie eben manchmal schon fehlgeleitet. Und das gilt für alle Bereiche von unserer Seele oder von unserem Herz. Losgelöst von Gott können wir eigentlich nicht wissen, ob die Entscheidungen, die wir treffen, am Schluss gut sind, richtig sind oder nicht. Wir brauchen also wie eine externe Instanz, die uns nachher hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Verstand, der tut sehr viel einfach auf die Logik abstellen und auf die Erfahrung. Das sind Momente mal, das haben wir schon mal irgendwo gehabt, die Situation. Dann ist es so gewesen, also müssen wir so handeln. Oder der argumentiert und sagt, ja Moment, das gehört so, das ist so, das ist so, dann muss jetzt das sein. Und es gibt viele Leute, die sich ganz stark vom Verstand prägt. Darum habe ich am Anfang mal die Bibelstelle gelesen aus den Sprüchen 3, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wo die Bibel ganz klar sagt, ja, der Verstand ist uns gegeben, das ist etwas Wertvolles, aber das ist nicht die letzte Instanz, die jetzt entscheidet, was jetzt wahr und falsch ist. Und man könnte das Gleiche über Gefühl sagen, noch Gefühle sind nicht die letzte Instanz, die sagen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Manchmal sagt man so, ja, das ist einfach ein gutes Gefühl gehabt in dieser Entscheidung, ich habe mir nicht viel überlegt, das hat sich einfach gut angefühlt. Und viele Leute entscheiden so, es fühlt sich etwas gut an, also macht man es. Aber warum fühlt sich etwas gut an? Warum entscheiden wir es nachher so? Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir geprägt sind. Jetzt können wir das mal in den Beamer umschalten. Haben wir da schon das Signal? Gut, wieder erkannt, ja. Nur eines drücken, kommt das schon so. Ja. Also, das Gewissen ist eines von diesen Wächterfunktionen, die uns Gott gegeben hat. Es gibt übrigens auch noch andere. Oder ein anderes. Das andere, ein anderes ist zum Beispiel auch Angst. Angst ist auch ein Wächtersystem, das uns eingebaut ist worden. Das ist sozusagen das Alarmsystem, könnte man sagen, Angst, oder? Also ich meine jetzt Angst auf eine positive Art. Also wenn du in eine gefährliche Situation hineinbegibst, oder kommst, reagieren wir mit Angst. Und die Angst führt dazu, dass wir uns aus dieser gefährlichen Situation wieder rausbegeben. Die hat also lebensrettende Funktionen und hat meistens einen sehr hohen Adrenalinschub zur Folge. Also das alarmiert eben, das ist wirklich ein Alarmsystem, Angst, das uns schützt. Ich rede jetzt nicht von der Angst, die nicht müsste sein, das wäre jetzt ein Thema für sich. Gewissen ist eher so ein feines Alarmsystem. Gell? Das ist meistens nicht so verrückt laut. Das tut nicht gleich, hallo, stimmt nicht. Ist nicht gerade so alle Alarmlampen auf dunkelrot. Oft meldet sich das Gewissen sogar erst nachdem, dass wir einen Entscheid getroffen haben. Das ist schon so gegangen. Zum Beispiel mal in einem Supermarkt eingekauft. Nachher habe ich eine Kasse gezahlt. Das Ausgeld, das ich habe bekommen von der Kassiererin, war zu viel gewesen. Ich habe das eigentlich gemerkt, aber habe das einfach hingesteckt und gegangen. Und nachher ist so eben, so vielleicht ein so ein Moment, also im Moment bist du einfach so am Machen, bist am Funktionieren, denkst du vielleicht noch, oh je, yeah, ich habe mir zu viel Geld rausgegeben, super. Und dann irgendwann kommt sofort eben das gewisse Alarmsystem und sagt, du, hallo Andreas, eigentlich ist das nicht dein Geld. Und dann musst du wieder eine Entscheidung treffen. Du musst jetzt dann gewissen hören, musst du auf das reagieren oder lässt es wieder zu Boden reden. Und auch da gibt es dann nachher Stimmen, habt ihr ja schon gehört, und sagen, ja komm, das ist doch nicht so schlimm. Komm, das war ja nur ein 20 gewesen, oder was es dann auch immer ist. Aber dort nachher zu reagieren. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, Gott tut unser Gewissen im Verlauf der Zeit eben auch schärfen. Also das Gewissen ist keine unabhängige Instanz. Es ist nicht einfach gut oder nicht gut, sondern das Gewissen ist eine Folge von dem, wie wir geprägt sind, was wir für Werte verinnerlicht haben. Es ist auch nicht das Gleiche wie der Geist, aber es fühlt sich manchmal so ein bisschen wie etwas Ähnliches an. Das Gewissen haben wir noch, wenn wir noch nicht wiedergeboren sind und wenn wir noch keinen Heiligen Geist in uns haben, das haben wir trotzdem. Und interessanterweise ist das Gewissen von vornherein, wenn wir auf die Welt kommen, von Gott schon so programmiert, dass es grundsätzlich alle Reich Gottes Werke gespeichert hat. Das ist so wie ein Grundprogramm, oder? Du musst keinem Menschen sagen, egal aus welcher Religion, aus welcher Kultur, aus welchem Umfeld, dass der kommt, du musst keinem sagen, dass Morden etwas Schlechtes ist. Das weiss jeder. Ja, woher weiss er das, wenn wir das gewissen sind? Du musst keinem sagen, dass Sterben etwas Schlechtes ist. Das weiss jeder, dass es nicht gut ist, jemandem etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört. Stimmt's? Hey, das weiss jeder. Jedes Kind weiss das. Du musst, jedes Kind weiss, dass Lügen schlecht ist und nicht gut ist. Du hast sofort ein schlechtes Gewissen, wenn du lügst, oder? Und das ist unabhängig von Religion, unabhängig von Kultur. Das ist einfach so. So sind wir gebaut. Also Gott hat uns eigentlich ausgerüstet mit einem ganz guten Wertebarometer, der reagiert, wenn etwas nicht gut ist. Und das ist das Gewissen. Und das ist bei allen Menschen so. Aber jetzt kannst du sagen, das andere, es ist nicht der Geist. Es ist eine natürliche Funktion. Und jetzt kann durch unsere Prägungen, durch unsere Erziehung, durch Wert- und Weltanschauungen kann das nachher beeinflusst werden. Wir haben das Beispiel hier im Römer 2, dass das allen Menschen gegeben ist. Denn wenn Heiden, also es sind solche, die das Gesetz nicht haben, die das Gesetz nicht haben, nicht Nachfolger von Jesus sind, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Jetzt kommt's. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Da schreibt der Paulus eigentlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also auch die Leute, die eigentlich von Religion, vom Gesetz von Gott und von dem all nichts wissen, die haben von Natur aus etwas in ihre Herzen mitbekommen. Und das ist wie in ihr Herz hineingeschrieben und es ist ihr Gewissen, das ihnen das bezeugt. Also alle 10 Gebote, könnte man sagen. Auch ohne, dass du die jemals gehört hast, ohne, dass du jemals die Bibel gelesen hast, ist irgendwo in deinem Gewissen sind die schon verankert. Das ist gut zu wissen. Nicht? Darum, wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir Leute von Jesus oder von Gott erzählen, können wir immer an etwas anknüpfen, was schon da ist. Die Leute wissen das im Grunde genommen. Aber jetzt ist, kommt die andere Seite. Vieles ist von diesen Sachen eben geformt oder eben verformt worden im Verlauf von einem Leben. Das Gewissen wird geformt anhand von inneren Werten. Das sind unsere Erfahrungen, das sind unsere Prägungen, die das Gewissen können, entweder schärfen oder eben auch abstumpfen. Von brutalen Leuten, die brutale Sachen machen, redet man oft auch als gewissenlose Menschen. Denen ist irgendetwas von dieser Instanz vom Gewissen abhanden gekommen. Sie handeln nicht mehr nach ihrem Gewissen. Oder das Gewissen ist abgestumpft. Es können auch die Meinungen von anderen sein oder die Meinung von der Mehrheit, die unser Gewissen kann beeinflussen kann. Ja, wenn das ja alle machen, dann mache ich doch das auch. Wenn das ja in unserem Land erlaubt ist, dann ist ja das in Ordnung. Jetzt haben wir gerade die Abstimmung in Irland über die Abtreibungslegalisierung. Und ja, wenn das ja erlaubt ist, dann ist das ja okay. Dann ist das ja kein Mord mehr, wenn man ein Kind tötet. Oder? Und so wird das Gewissen korrumpiert. Das Gewissen wird eigentlich durch solche Sachen betrogen. Sachen, die eigentlich von Gott her Sünde sind, werden plötzlich so empfunden, wie das gar nicht so schlimm wäre. Das machen ja alle, es ist normal und dann ist das okay. Dann kommen Weltanschauungen dazu, Ideologien, das kann Humanismus sein, Kapitalismus sein, Sozialismus sein, Kommunismus sein oder was es da alle für Ismen gibt, die unser Denken prägen. Die Art, wie wir denken und die Werte, die wir übernehmen. Und Freunde sagen jetzt etwas Unangenehmes, wir sind mehr von diesen Sachen hier geprägt, als wir meinen, als wir glauben und oft mehr als von der Reich Gottes werden. Und hier haben wir immer nachher einen Konflikt. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns diesem Prozess von Heiligung täglich ausliefern und uns ins Bild von Christus verwandeln. Dass wir immer mehr, der Paulus sagt, eure Gesinnung, das ist etwas, das hat mit unserem Denken zu tun. Lasst euch erneuern in eurem Denken, in eurer Gesinnung, steht in einem 12, Vers 2. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, wo wir einfach plötzlich haben oder nicht haben, sondern es hat damit zu tun, dass ich mich immer mehr mit den Reich Gottes Werten vertraut mache, die Reich Gottes Werten verinnerliche und die Lügen, die zum Teil aus diesem Idealismus, in diesen Ideologien sind, weil da schon rauskommen, die Lügen Schritt für Schritt ersetzen. Das ist unsere tägliche Herausforderung. Egal, wo wir hier jetzt schwach sind, Unser Hauptthema ist sicher Humanismus, immer noch das humanistische Weltbild und Menschenbild. Zeigt eigentlich der Mensch mit seiner Kenntnis, eben mit seinem Verstand, darum habe ich ja den Vers vorher zitiert, der steht eigentlich im Mittelpunkt des ganzen Universums. Der kann selber entscheiden, was gut und richtig ist. Der muss sich nur lang genug anstrengen und überlegen und dann kommt er schon zu den richtigen Ergebnissen. Also der Verstand wird eigentlich zum Götz. Zum Mass von allen Sachen. Was sich mein Verstand nicht als logischerweise, das lehne ich ab. Also wenn ich Bibelstellen lese, das scheint mir jetzt aber unlogisch, das kann ja gar nicht sein, ja, dann ist das sicher nicht von Gott und dann kann das nicht Wort von Gott sein. Und dann hat das auch der Autor, der das geschrieben hat, einfach erfunden. Oder, und so wird heute an der Universität Theologie unterrichtet, muss ich mir noch vorstellen. Unsere Pfarrer und Theologen lehren das. Die lehren, dass alles da in der Bibel nicht von Gott ist und das sowieso nicht kann sein. Einfach weil sich das im Verstand nicht logisch verschließt. Da werden weite Teile vom ganzen Alten Testament werden nur noch als Mythen und Märchen dargestellt. Ja, das hat irgendjemand viel später mal zusammengeschustert. Das waren ganz verschiedene Autoren, die da geschrieben haben. Der eine hat ein bisschen das Hobby gehabt, der andere ein bisschen das, der dritte ein bisschen den Schwerpunkt. Am Schluss haben wir das so ein bisschen zusammengestellt. Und dann sind die 5 Bücher Mose entstanden. Das ist gar nicht wirklich alles passiert, was da steht. So wird das gelehrt. Weil es unserem Verstand nicht logisch erscheint. Und damit werden dann nachher meistens sogar alle Wunder von Jesus und du verstehst sowieso, das ist ja gar nicht möglich, so etwas wird alles wegrationalisiert, alles, was sich unserer Vernunft, unserem Verstand als unlogisch präsentiert, kann nicht sein, glauben wir nicht, ist ein Märchen. Und so sind wir doch aufgewachsen, sind wir doch ehrlich, oder sind wir so aufgewachsen? Leute, die religiös sind, das sind für mich Leute gewesen. Das ist ein Witz, oder? Das sind die, die immer im Leben nicht so zerankommen, die irgendwie so Kürken brauchen. Oh, ich aufgeklärte Mensch, der das Leben im Griff hat und brauchen doch das nicht. Oder? Das ist das, was der Erich erzählt hat. Die Leute haben das Gefühl, die brauchen das nicht. Aber es hat damit zu tun, was für Werte eben in unserer Gesellschaft so rum sind. Eine von den Ideologien, die im Moment sehr stark ist, das Ganze mit der, kann man dem sagen, so Öko-Spiritualität. Nein, wie kann man dem sagen? Also Ökologie ist ja etwas Gutes, gell? Wir haben die Verantwortung für unseren Planeten bekommen und wir haben dem Sorge. Dass wir ökologisch denken, umweltbewusst denken und handeln, ist ganz etwas Normales, ganz etwas Gutes. Aber ich stelle fest, dass das wie zu einer Ideologie, je länger, je mehr wird, wie ein religiöser Charakter überkommt. Da wird dann von Umweltsünder geredet. Hast du gehört, den Begriff? Oder wehe, wenn du heute noch mit einem Dieselfahrzeug unterwegs bist, pfui! Nein, müsst ihr mal in den Medien das Theater schauen und lesen. Jetzt ist gerade die Woche wieder, jetzt haben x deutsche Städte Dieselfahrverbot erlassen, oder? In gewissen Bereichen, wo jetzt nur noch mit Diesel ab Euro 05 darfst fahren und alles, was älter ist, ist verboten. Wer hat dort mit deinem Dieselfahrzeug, das noch Euro 03 oder so hat, reinfahren? Du findest gerade einen Bus. Also es ist ja lustig, das zu kontrollieren, aber es ist klar dazu. Gestern war ich am Messias-Operatorium mit einem Kollegen aus seiner Freundin. Und dann hat er mir gesagt, er ist ein Geschäftsmann. Dann hat er mir gesagt, ja, er hat da Geschäft. Geschäftskollegen in Hamburg. Jetzt habe ich ihm geschrieben, jetzt haben sie in Hamburg eine Strasse, 500 Meter lang, ein Dieselfahrverbot erlassen. Und zwei Blocke weiter ist der Hamburger Hafen, wo sie mit diesen riesigen Schiffen fahren, wo alles rauslassen. Also es sind einfach absolut Witz. Aber in unseren Medien, wenn das jetzt als grossen Erfolg und die bösen Dieselauto und so weiter, da zählt, das ist noch mehr das Beispiel, wie immer ideologisiert werden, wie Sachen zum Teil völlig irgendwie verdreht oder in falschen Schwerpunkten dargestellt werden. Und da können wir noch viel mehr jetzt zu dem sagen. VW tut jetzt übrigens eine Abwrackgebühr zahlen für alte Dieselfahrzeuge von zwischen 5'000 und 10'000 Euro. Zahlt VW den Dieselbesitzer mit den älteren Dieselfahrzeugen, dass die ihr Fahrzeug früher verschrotten. Aber natürlich nur, wenn sie einen neuen VW kaufen. Ist jetzt mittlerweile auch bei den Grünen umstritten. Weil sie sagen, das ist ja nur eine Geschäftemacherei. Die verkaufen damit einfach neue Wagen, oder? Und eigentlich geht es denen gar nicht um einen Umweltschutz. Anyway, Ideologie, da spürt um was es geht. Und dann kommen natürlich auch die Religionen dazu. Ob du in einem christlich geprägten Land aufwachst, in einem jüdisch geprägten Land, in einem islamisch geprägten Land, hinduistisch, buddhistisch, Animismus, das sind Naturreligionen, oder was auch immer, ist eigentlich egal, dann nimmst du etwas von diesen Werten mit und das tut dein Gewissen beeinflussen. Wir sind immer noch beim Gewissen, gell? Also kannst du jetzt auch entscheiden, ob du jetzt ein schlechtes Gewissen hast, wenn du noch mit einem Diesel-Euro-0-3 rumfährst oder nicht. Es ist kein Sünd. Klammer auf, Klammer wieder zu. Es ist kein. Du tust nicht gegen ein Gebot von Gott verstoßen. Aber jetzt verstehen Ideologien probieren immer wieder unser Gewissen so umzumodellieren, dass wir so handeln, wie die wollen eigentlich. Das ist ein Mittel für die Menschen zu manipulieren, dass sie unser Gewissen so verändern, dass du nachher eben so handelst, wie sie es wollen. Auch jede Religion eben hat so ein Wertesystem, es ist ein Unterschied, ob du in einem christlichen Land oder in einem islamischen Land aufwachst. Auch wenn du nicht Kirchgänger bist und auch wenn du nicht in die Moschee gehst. Es ist eine Grundhaltung, es sind Grundwerte da, die dein Gewissen nachher prägen und beeinflussen. Das ist einfach so. Und das macht mit unserem Gewissen etwas. Also unser Gewissen, das ist so eine Schlussfolgerung, von Gott geschenkte Prüfinstanz, die eigentlich grundsätzlich das Reich Gottes Werte in den elementarsten Bereichen vorhanden sind, die aber dann im Verlauf des Lebens durch Erfahrungen, Prägungen, Ideologie, Religionen kann verformt werden oder eben auch geschärft werden. Es gibt auch das Positive. Jetzt schauen wir mal ein paar Bibelstellen an, wo das Gewissen vorkommt. Römer 13, Vers 1 bis 5 ist die erste. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der weigert Gott selbst den Gehorsam, verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich von den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen, damit du nicht bestraft wirst und damit du ein reines Gewissen behältst. Da kommt jetzt etwas vom Gewissen. Also Paulus sagt eigentlich kurz zusammengefasst, alle Regierungen sind grundsätzlich von Gott eingesetzt und die Gesetze und Ordnungen, die Regierungen erlösen, die haben wir uns zu halten. Und zwar einerseits, dass wir nicht bestraft werden und andererseits eben, damit wir ein gutes und ein reines Gewissen behalten können. Ist das Sünde, wenn ich da nach dem Haslicher auf dem Gretel Richtung Opplingen mit 100 fahre? In den Augen von Gott. Ist das Sünde?
Ja, das ist
sehr gut. Wenn wir jetzt mal unabhängig vom. Es steht irgendwo in der Bibel, dass das Sünde ist, wenn man mit 100 fährt.
Nein.
Nein, es ist eigentlich keine Sünde. Es ist nichts, was ich Gottes Gebot grundsätzlich übertrete. Aber, jetzt kommt eben das Aber. Jetzt haben wir ein Gesetz, ein Straßenverkehrsgesetz, das man dort den 80er vorschreibt. Und jetzt gilt das. Das gilt für mich auch als Christ. Weil ich mit der Ordnung, der Autorität, die in diesem Land herrscht, als Christ unterordne. Und damit zeigen, dass ich mich auch Gott unterordne. Und damit auch die Autorität von dem Staat, wo ich drin lebe, erkennen. Und damit erkennen, dass die Autorität von Gott eingesetzt ist. Ob mir das passt oder nicht, ist nicht die Frage, gell? Mir passen ganz viele Gesetze nicht, abgesehen davon. Würde ich anders machen. Jetzt sind nur Straßenverkehrsgesetze. Auch sonst wird mir Gesetz, finde ich nicht so toll. Ich finde es vor allem viel zu kompliziert. Aber solange ich hier wohne und hier lebe, habe ich mich an die Gesetze zu halten. Und reagiert unser Gewissen zu Recht, wenn wir das Gesetz überschreiten. Wenn wir von einem Gesetz gar nichts wissen und wir überschreiten, sind wir dann auch ein schlechtes Gewissen.
Du hast keinen
Fall dazu. Ja, das ist gar klar. Ich habe gar nicht gewusst, dass das verboten ist. Ich habe es in der Lehre gewusst. Das kann sein. Kannst du jetzt deinen Bus? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, heißt das so schön, oder? Also, wir können ein gutes Gewissen haben, bei Sachen, die verkehrt sind. Und wir können ein schlechtes Gewissen haben, bei Sachen, die eigentlich nicht verkehrt sind. Je nachdem, wie auch unser Gewissen geprägt ist. Wir kommen noch zu weiteren Stellen. 1. Korinther 8, Vers 7 bis 13. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Also jetzt haben wir zwei Sachen. Sie haben sich etwas gewöhnt. Das ist eine Prägung. Und jetzt hat es die Wirkung, dass durch das, dass sie sich daran gewöhnt haben, ihr Gewissen beunruhigt wird. Es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen können, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes nicht essen, und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlicheren Gewissen schadet. Leicht kann dann Folgendes geschehen. Schwächere Menschen, die es für falsch halten, solche Speisen zu essen, werden dich in einem Götzentempel essen sehen. Du selbst weißt, dass daran nichts Unrechtes ist. Sie aber werden verleitet, gegen ihr Gewissen Fleisch zu essen, das einem Götzen geopfert wurde. Auf diese Weise schadet deine Erkenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Wenn ihr gegen euren Bruder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr damit gegen Christus. Lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse, denn ich möchte meinem Bruder nicht schaden. Das ist jetzt ein Thema hier, das uns ein bisschen fremd ist. Da geht es um das Götzenopferfleisch. Das war dann üblich in den heidnischen Tempeln, dass man Opfer, Fleischopfer diesen Götzen geopfert hat und dass man das nachher gegessen hat. Und das ist jetzt hier das, was der Paulus aufgreift und er sagt, ich will schnell schauen, kommt, geht es da noch weiter. Ja, das geht noch weiter, ich das näher erklären, das gehört da noch ein bisschen zusammen. Das ist da zwei Kapitel weiter, geht er nochmal auf das Thema ein, im 1. Korintherbrief. Haltet euch an Folgendes. Ihr dürft alles Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Fragt nicht, ob es Götzen dargebracht wurde oder nicht. Dann wird euer Gewissen gar nicht erst belastet. Das ist ein ganz guter Trick. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, dann nehmt die Einladung an, wenn ihr wollt. Esst, was immer euch angeboten wird, und stellt keine Fragen. Euer Gewissen braucht darüber nicht beunruhigt zu sein. Doch Wenn euch jemand warnt, dass dieses Fleisch dem Götzen dargebracht wurde, dann esst es nicht, und zwar aus Rücksicht auf denjenigen, der euch davor gewarnt hat. Ups, ja, da geht es schon auf. Also, was der Paulus eigentlich sagt, alles, was geschaffen ist, eigentlich dürfen wir alles essen. Und die Götze, die das da drin kommt, die gibt es in Wirklichkeit ja gar nicht. Also ist ja das Fleisch grundsätzlich eigentlich für euch gar kein Problem. Aber wir haben es vorher gelesen, wenn jetzt jemand sich daran gewöhnt hat und meint, die Götze sind ja wirklich reale Mächte, und jetzt nicht von diesem Fleisch essen, dann soll man auf Rücksicht nehmen, auf sein Gewissen, wo ihm sagt, das darf ich nicht, auf das verzichten, damit ich nicht mein Bruder, meine Schwester zum Anstoß werden und nicht zu jemandem werden, der macht, dass meine Geschwister die etwas tun, was gegen ihr Gewissen ist. Das ist wichtig. Also offensichtlich ist es ganz wichtig, dass wir in allem, was wir tun, das mit gutem Gewissen machen können. Egal wie das Gewissen geprägt ist. Ob jetzt Gewissen auf Sachen reagiert, die es eigentlich gar nicht müssen. Das ist genau das Beispiel. Also eigentlich müsstet ihr gar kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, dann nimmt Rücksicht auf den Bruder, auf die Schwester. Und das ist etwas, was wir da nicht mitnehmen. Jetzt müssen wir das ein bisschen übertragen, weil wir haben das nicht so mit dem Götzen und der Tempel hier oder aus dem Mieter oder so. Was wäre ein Beispiel? Oder wo leben wir solche Sachen? Wo wir auf etwas verzichten, wo wir vielleicht das Gewissen von einem Geschwister könnten verletzen. Kommt noch da etwas in Sinn? So aus unserem heutigen Alltag.
Zusammenhang mit Alkohol.
Ja. Zum Beispiel? Was?
Also, gerade in unserer Gemeinde hat es ziemlich viel mit der Abstinenz. Und jetzt, wenn ich mit denen zusammen bin und eben denen zeige, ich darf, oder ich bin nicht abstinent, ich darf, dann tue ich dann eine Lastung legen, oder kann ich dann mal abstinent.
Genau. Also es gibt zum Beispiel Alkoholiker, die sind frei geworden von Alkoholsucht. Und für die ist das eine permanente Gefahr, sich wieder mit Alkohol auseinanderzusetzen. Gerade beim Alkohol habe ich gehört, wenn mal jemand süchtig war, es lenkt ein Gläschen Wein, ein Schluck Bier und dann kommt man wieder in das Suchtverhalten rein und kann nicht mehr hören. Jetzt habe ich die Freiheit, ich habe nie ein Suchtverhalten gehabt, für mich ist das überhaupt kein Problem, ein Gläschen Wein zum Essen zu trinken oder jetzt, wenn es so heiss ist, mal am Abend ein Bier zu trinken. Ich lasse mich sicher nicht volllaufen, aber jetzt ist genau die Frage, oder? Wenn jetzt ein Bruder dabei ist, eine Schwester dabei ist, die ich weiss, dann hat das Problem mit dem. Was machen wir denn? Jetzt ist es wirklich ein Gebot der Stunde, jetzt verzichte ich auf mein Bier. Jetzt verzichte ich auf mein Glas Rotwein zu messen, wenn ich weiss, dass jemand mit dem ein Problem hat. Oder ich jemanden könnte versuchen oder verführen. Und das ist eigentlich der Mahnung, die es jeder Paulus gibt. Also, es geht weniger um dich. Wenn du die Freiheit hast, wunderbar. Aber es ist ja die Freiheit, auch darauf zu verzichten, die auszuleben. Versteht ihr das? Gehen wir mal zu der nächsten Bibelstelle. Kolosser 2, Vers 16. Und nachher von Vers 20 bis 23. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Denn dies sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Und wenn jemand zu euch kommt und Demut predigt oder Verehrung der Engel, dann lasst euch davon nicht ablenken. Auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat. Solche Menschen sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. Ihr seid mit Christus gestorben und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Warum folgt ihr dann noch weltlichen Regeln wie... Damit sollst du nichts zu tun haben, das sollst du nicht essen, dies nicht anfassen. Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, von uns benutzt und verbraucht zu werden. Sie mögen weise wirken, weil sie Hingabe, Demut und strenge körperliche Disziplin verlangen, aber sie sind ohne Wert und dienen nur menschlichen Zielen. Da werden jetzt noch andere Sachen erwähnt. Da geht es nicht nur um das Essen, das kommt auch noch an, das scheint ein zentrales Thema zu sein, Essen und Trinken. Oder weil ich bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate halte oder nicht halte. Wir müssen es immer in Erinnerung rufen, zu der Zeit, wo das geschrieben ist worden, ist die Zeit, wo aus dem Judentum heraus die erste christliche Gemeinde erwachsen ist und nachher, nach Apostelgeschichte 10, plötzlich auch heidnische Völker, die keine Juden waren, zu dem Volk von Gott dazu sind da worden. Von all diesen Sabbaten und Fest vom Alten Testament keinen Plan hatte und für die überhaupt nicht relevant war. Und jetzt hat es natürlich einen Konflikt gegeben in der ersten Gemeinde. Ja, was ist denn jetzt für einen Jude, der eben sich das gewöhnt war, dass man die Fest feiert, der sich gewöhnt war, dass man den Sabbat heiligt und haltet? Für den ist das immer noch, auch wenn er jetzt Christ ist und ein Nachfolger von Jesus ist, ist das immer noch genau gleich in seinem Gewissen durch Gewohnheit und durch die Prägung verankert. Und er hat jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn er an einem Sabbat mehr als eben die von den Sabbatweg, ich weiß nicht genau wie viele Schritte das sind, 300 oder so irgendwie, läuft, weil es wieder, das ist das Sünde. Und jetzt kommt Christus mit seiner Freiheit da rein. Und der Paulus sagt es hier ganz klar: Eigentlich soll dich niemand mehr verurteilen, weil du Sachen machst oder weil du sie nicht machst. Wir sind in einer Freiheit hier vor so äußerlichen Sachen. Und dann ist noch interessant, dass da im Vers 18 steht: Und wenn jemand zu euch kommt und Demut predigt oder Verehrung der Engel, dann lasst euch davon nicht ablenken, auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat. Solche Menschen sind ohne Grund stolz und aufgeblasen. Das ist ein nicht ganz uninteressanter Vers hier, wo für uns Christen heute ganz relevant könnte sein. Haben wir es nicht auch schon erlebt? Dass Leute kommen und sagen, oh, der Heilige Geist hat mir gezeigt, wenn das Bild hatte, und wir sollen jetzt das, oder wir sollen jenes, oder wir sollen dieses. Oder wo Verehrung von Engeln predigt. Und wir sollen uns davon nicht ablenken. Auch wenn sie sich auf so Begegnungen mit Engeln, mit Sachen berufen. Und das ist dann herausfordernd. Einerseits gibt es das prophetische Wort, oder? Es gibt, dass Gott mal reden kann, dass wir das hören können und jemanden warnend oder ermutigend oder ermahnend das Wort aufrichten kann. Aber wenn es darum geht, dass wieder neue Joch, neue Gesetze auferlegt werden, dann sollen wir das von uns, sollen wir uns nicht lassen beunruhigen, sagt es der Paulus hier. Denn das sind nur menschliche Mittel. Also das mit der Demut, die hier gemeint ist, und wenn jemand zu euch kommt und Demut bringt, das heisst, das ist so gemeint, dass eben so das aufgesetzte, ich muss auf Sachen verzichten, ich muss arm sein oder was auch immer. Da gibt es ja viele so Ideale, die man vergöttern kann. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Verleitet durch Heuchelei der Lügenreder, Redner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkannt haben. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Da geht es wieder um etwas Ähnliches. Es kommen falsche Lehren rein, die uns sagen wollen, Zum Beispiel, dass man nicht so heiraten, also ich kenne jemanden, der das wirklich glaubt. Da ist eine Lehre gekommen. Ja, weil heiraten und Kinder haben, das ist ja nicht geistliches Denken. Wir sind ja mit Christus verheiratet, das ist unser. Und wir sind geistliche Kinder zeugen, Menschenfischen sind, das kannst du alles mit der Bibel stellen, belegen und so. Also heiraten, Kinder haben, das ist für die wirklich geistlichen Geld für uns. Nicht nötig. Da sind wir zu höheren Berufen. Und Paulus sagt es jetzt zum Glück sehr klar, dass das nicht von Gott ist, wer so etwas sagt. Oder eben bestimmte Speisen soll man meiden. Alles, was Gott geschaffen hat, sagt der Paulus hier. Wenn wir es mit Danksagung empfehlen, ist es geheiligt und ist es durch das Wort vom Gebet gesegnet. Das ist übrigens der Grund, dieser Bibelvers, sie ist der Grund, warum das ganz viele Christen vor dem Essen beten. Das ist nämlich auch kein Gebot. Das muss man nicht. Es steht in der Bibel, ihr sollt jedes Mal vor dem Essen beten. Und sonst. Das steht nicht, aber das da steht. Alles, was wir empfehlen, da geht es nicht nur um das Essen. Alles, was wir empfehlen, wenn wir es mit Danksagung empfehlen, ist es geheiligt. Das ist auch nicht verwerflich. Gut, wir waren vorher noch bei dieser Frage, aber es ist jetzt, wenn du weißt, dass etwas eigentlich eben so einem Götz geopfert ist worden, sollst du es dann gleich essen. Der Tipp war ja von Paulus, wenn du jetzt zu einem Gast gehst, einem Gastgeber gehst und du bist eingeladen als Gast, dann frag gar nicht, wo das Zeug herkommt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt da darf man das jetzt auf die heutige Zeit übertragen. Ist jetzt das ökologisch angebaute Rüebli? Oder sind das jetzt Bio-Rüebli, die da aufgefischt werden? Ist das in Penta-Pfannen gekocht? Oder herkömmlich? Ja, oder? Versteht ihr? Es gibt Leute, die können sich verrückt machen mit so Sachen. Weißt du, was der Paulus sagt? Hey, wenn du eingeladen bist als Gast, dann iss einfach und trink, was dir vorgesehen ist. Frag gar nicht erst nachher und tu dein Gewissen nicht belasten. Wenn dir aber jemand sagt, hey, das Zeug, das da ist, das ist alles Chemie, das ist alles Gift, da sind Konservierungsmittel drinnen oder so Zeug. Und jetzt willst du vielleicht der Person, die das sehr ernst nimmt, nicht zum Anstoss werden, die kannst du darauf verzichten. Auch hier wieder das Gebot, nimm Rücksicht auf die, die jetzt das ganz ernst nehmen, für die sie sehr ganz wichtig ist. Auch wenn du selber die Freiheit hast, das nicht so ernst zu nehmen. Aber der Typ ist interessant, finde ich in der Pause, und Tschitsch, den fragst du gar nicht, weißt du, der wird dein Gewissen nicht belastet. Dann mach es einfach, solange du ein gutes Gewissen hast, ist gut. Eben, und alles, was wir mit Danksagung empfehlen, ist geheilig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Was ist denn jetzt? Wenn mich so eine Lust nach Schocke überfällt und ich kann nicht widerstehen und ich weiß nicht, was das für Leute sind, die mir zum Geburtstag immer Schocke schenken. Also, es sind ganz viele Leute, die genau wissen, was ich gerne habe und mir etwas Gutes tun will. Und trotzdem, eben, so in einem gewissen Alter muss man ein bisschen schauen, dass da die Muskelstränge mit zu viel anderem plötzlich ersetzt werden. Und auch wenn ich so eine Lust habe und sage, so eine Lust auf Schocke. Und da ist so eine herrliche, grosse Toblerone habe ich mir geschenkt bekommen, eine grosse, wisst ihr. Das ist jetzt in meinem Büro arbeitet dort, ich muss nur noch die Tür auftun und dann schaut die mich an und sagt, komm, iss mich. Und ich bin so schwach, ich kann nicht widerstehen und vielleicht so ein tolles Häuschen ab, so ein richtig grosses Fetz. Genießen, das ist so richtig. Ist das jetzt eine Sünde? Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, he? Das kommt drauf an. Etwas mit gutem Gewissen oder mit schlechtem Gewissen machen. Wenn ich es schlechtem Gewissen mache, dann ist es eigentlich nicht gut, wenn ich es trotzdem mache. Wenn ich es gutem Gewissen mache, jetzt ist noch die Frage, tue ich es mit Danksagung. Nein, sag Gott, danke, wunderbare Toblerone, Halleluja. dann schadet mir ganz sicher nichts. Weil dann ist es ja geheiligt. Ja. Wir kommen hier in ein spannendes Gebiet rein. Aber ich muss schnell schauen, ob das schon die letzte Stelle ist. 1. Timotheus ist schon die letzte, das ist dann auch fertig. Was haben wir noch für Beispiele? Eben, für die Zusammenfassung, wo man sagt, eben, das Gewissen kann, ist prägbar. Wir können ja Sachen, die in den Augen von Gott gesund ist, mit gutem Gewissen machen. Und wir können Sachen, die in Gottes Augen überhaupt keine Sünde sind, ein schlechtes Gewissen dabei haben, wenn wir es machen. Und die ganze, warum das so ist, weil wir irgendwo geprägt sind von Weltanschauungen, von Ideologien, von Wertesystemen, die nicht mit den Reich Gottes Werten übereinstimmen. Wenn du natürlich geachtet hast, etwa letzte Woche, Mensch, ist das einer von den letzten Nazi-Richtern ist da in den Nachrichten gewesen, wo noch die Nazi-Verbrecher hat, abgestraft haben, vom Hitler nachher. Und da war ein Interview abgedruckt, wo er gesagt hat, also was ihn eigentlich am meisten erschüttert hat in diesen Nazi-Prozessen, dass die Leute, die die Massenmorde veranlasst haben, das mit denen gut im Wissen gemacht haben. Die sind also keinerlei schuldbewusst. Und da seht ihr, das ist nur ein Beispiel, wie eben das Gewissen durch Indoktrination, durch Ideologie, durch Medien, durch lang genug Sachen, wie das Gewissen langsam so verformt, dass du nicht mehr wahrnimmst, dass es eigentlich gut wäre und was nicht. Die waren überzeugt, sie sind etwas Gutes. Sie waren überzeugt, dass wenn sie dieser Rassenlehre von Hitler glauben, dass das der Menschheit etwas Gutes tut, wenn man die reine Rasse erhält. Dass das qualitativ besser ist. Die haben das wirklich geglaubt. Das ist ein anderer Punkt. Oder? Wir heute im Nachhinein, wir können schon sagen, was sind das für Deppen gewesen. Haben irgendwo das nicht gemerkt. Im Nachhinein ist man immer schlimmer. Ich weiß nicht, was der in 50 Jahren oder in 70 Jahren unser Kind, unser Enkel, der bei uns sagt, was wir für Deppen waren, was wir da geglaubt haben. Wo wir uns von Ideologien, von Weltanschauungen, von Meinungen haben beeinflussen und ein schlechtes Gewissen gemacht haben, was gar nicht nötig wäre. Oder umgekehrt. Und dass sie jetzt hier in Irland dürfen abtreiben, das kann man ja als Gesetz. Ja, das ist einfach so. Aber was mich erschüttert hat, ist nicht, dass das angenommen ist worden, das Gesetz. Was mich erschüttert hat, ist, dass das gefeiert ist worden. Was gibt es da zu feiern? Was gibt es da zu jubeln? Juhu, wir dürfen unsere Kinder ermorden. Wie pervers ist denn das? Wirklich? Ich meine, dass man ein liberales Gesetz annehmen kann, eben wie alle anderen das ja schon haben, das ist noch so nachvollziehbar, aber dass man das bejubeln kann, das ist irgendwo schon, das ist abartig. Eben, das sind so Beispiele, die zeigen, wie das Gewissen kann verdreht werden. Und wenn wir nochmal auf das Öko-Gewissen zurückkommen, wo glaube ich eine von diesen Ideologien ist, die wir heute sehr stark ausgesetzt sind. Das ist schon interessant, wie unsere Medien immer wieder so Themen aufgreifen, für mich dort auf einem wirklich, ich kann es nicht anders sagen, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Da ist doch vor etwa einem Jahr in den USA eine Sonnenfinsternis gewesen, totale Sonnenfinsternis gewesen. Seit ein paar Jahren irgendwo, dass sie total ist. Und dann ist im Schweizer Fernsehtagesschau, das ist an diesem Tag am Abend eine Sendung, ein Beitrag von einem Solarbetreiber in Kalifornien. Der hat dort ein riesiges Feld, so in einer Halbwüste aufgestellt, oder Quadratkilometer, viel, einfach alles Solarzellen, wo man Strom produziert. Und eben Kalifornien, die wohnen noch nicht sehr, sind ein Sonnenstaat, oder dort scheint die Sonne eben sehr lang und sehr viel. Es ist sicher sehr ertragsreich, dort so ein Sonnenkraftwerk aufzustellen. Hey, sie haben drüber interviewt, ja, wie das jetzt für ihn sieht, die Sonne findet, jetzt ist ja dann plötzlich mitten am Tag. Ich weiß nicht, wie lange geht es, bis es durch ist. Sturm oder so, einfach Schatten, oder? Es ist wie Nacht, es hat keinen Ertrag. Und dann hat er gedacht, da dürfen die Kamera reinjammern, wie viel Ertragverlust es hatte während dieser Sturm, wo da die Sonnenfinsternis war und wie viel Dollar das er da verloren hat. Und ich bin da gegangen und dachte, das ist Spinnenidee. Was soll das? Was passiert denn mit dem armen Mann, wenn mal eine Woche eine Sturm lang über dem Sonnenfeld ist? Was passiert mit dem armen Mann die ganze Nacht? Wenn die Sonne gar nicht scheint. Aber der, eben, oder? Das ist jetzt ein grosses Thema. Ganz wichtig und so. Also ich merke eben, wie ideologisch eingefärbt das ist. Und wenn man nicht wachsam ist, merkt man gar nicht mehr, wie man von solchen Sachen infiltriert wird, es einfach übernimmt und, oh ja, das ist jetzt. Einfach Klimaerwärmung, ich sage jetzt gar nichts, sonst können wir noch ins politische Zeug hinein. Also wie doch? Habt ihr gewusst, dass 97% vom CO2, das auf der Erde ausgestoßen wird, natürlich ist? Und nicht nur mit dem Menschen, die 97% ist. Natürlich durch die Ozeane einen sehr hohen Anteil, aber auch durch Wälder. Und durch die Schnaufen, Vulkanausbrüche und so weiter und so fort. Und das von diesen 3%, die der Mensch macht, nur 15% vom Verkehr ausgestoßen wird. Also von den Autos und Lastwagen und Töpfen. Das heisst, es sind am Schluss sind es nur 0,6% vom gesamten CO2-Ausstoß, der vom menschlichen Verkehr zurückgeführt. Das wäre also 99,4% hat nichts mit dem zu tun. 0,6% hat mit dem zu tun, was wir für unseren Verkehr produzieren. Und an den 0,6% schrauben wir jetzt um, oder? 0,59% vielleicht, wenn wir jetzt genau neue Vorschriften machen. Und meinen nachher, wir können jetzt das Weltklima retten. Also, das ist für mich einfach. Da bin ich einfach zu fest Ingenieur, zu fest Wissenschaftler, dass sie solche Thesen einfach irgendwo noch ernst nehmen kann. Ich sage nicht, dass die 3% nicht ohne Einfluss können haben. Tatsache ist aber die, dass durch die Sonneneinstrahlung die Erdatmosphäre, eben wenn die Sonne mehr oder kräftiger scheint, oder die Sonnenintensität stärker ist, dass durch das auch die Atmosphäre wärmer ist und dass durch das die Meer wärmer werden. Und wenn die Meer wärmer werden, können die weniger Kohlendioxid absorbieren. Die können weniger Kohlendioxid aufnehmen, als sie sonst würden. Und das ist natürlich ein Schwanzbissen, dann wird es wärmer, das Klima, oder? Dann gibt es noch mehr CO2 und dann werden die Wärme, die müssen nicht mehr CO2 werden, dann gibt es noch mehr, dann gibt es so ein Schwanzbissen. Aber die Frage ist, was ist die Auslösung vom Ganzen? Es gibt da wirklich auch wissenschaftliche Studien, die sagen, dass es wirklich primär die Sonne ist. Also die Sonnenintensität ist, wir jetzt 11 Jahre gehabt, wo sehr eine intensive Sonneneinstrahlung war. Also die Sonnenaktivität höher ist als normal. Und es gibt auch schweizerische Untersuchungen, Universitäten, die das festgestellt haben, und sagen, das ist sehr wahrscheinlich. Wegen dem wärmer jetzt, hauptsächlich. Und wegen dem hat es auch mehr CO2. Weil nämlich mehr wärmer sind und sie weniger CO2 aufnehmen können. Anyway, ihr merkt, eben, da kommt man jetzt zu politisieren, aber was ich wünsche, ist eben das gut zu wissen. Es ist nicht so, dass ich sage, geht nicht darum, dass wir nicht mehr Umweltschutz ernst nehmen oder irgendwo in eine Laissez-faire-Haltung reinkommen. Ich hoffe, ihr spürt, was ich meine, aber dass wir unser Gewissen nicht mit Sachen belasten, die im Reich von Gott und von seiner Perspektive her gar keine so grosse Rolle spielt. Jesus, und das ist mein Bitte und mein Wunsch aber heute Morgen, dass wir uns nicht von irgendwelchen Ideologien unser Gewissen in einer falschen Art verbiegen, Sachen wichtig nehmen, die in deinen Augen gar nicht wichtig sind, oder Sachen vernachlässigen, die in deinen Augen wichtig wären. Und all die Beispiele, die ich jetzt erzählt habe, wo Gewissen sind vertreibt worden, sei es in Nazi-Zeit, sei es um Abtreibungsfragen geht. Jesus, wir wollen sagen, wir brauchen es, dass du durch deinen Heiligen Geist uns ein neues Herz gibst, einen neuen Verstand gibst und dass du durch deinen Geist unser Gewissen neu justierst. Letztendlich muss unser Gewissen in Einklang sein mit deinem Reich, Vater, mit deinen Werten, mit deinem Herz, mit deiner Liebe. Und wenn das ist, dann können wir ganz frei als Menschen leben. Dann können wir auch die Luginen und die Verdrehtheiten von dieser Welt durchschauen und uns nicht verunsichern lassen. Aber wir haben ja gelesen, dort, wo Leute verunsichert sind, wo es ist schwaches Gewissen, hey, sollen wir ihnen auch keinen Anstoss geben, indem wir uns in der Freiheit verhalten, die andere damit schädigen. Und da bitte ich dich auch einfach um eine Sensibilität, um eine Offenheit, um ein offenes Herz für dich, für unsere Mitmenschen, eine Sensibilität. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen wirklich das Gewissen noch einmal neu schärfst. Schon da, wo vielleicht Bereiche abgestumpft sind, wo das Gewissen nicht mehr reagiert, wo es eigentlich sollte reagieren, wer Unreinheit da ist, wer Lust da ist, schärft du das Gewissen wieder, dass die Stimme vom Gewissen wieder gehört wird. Vergib uns, wo wir Sachen gemacht haben, die unser Gewissen eigentlich nicht gesagt hat und wir einfach so darüber hinweggegangen sind, damit unser Gewissen abgestumpft haben. Wir schärfen unser Gewissen neu. Und wir wollen Menschen sein, die alles, was wir tun, in Freiheit, in dir können tun und mit gutem Gewissen. Und dazu segnen wir euch im Namen von Jesus.